Heute sprechen wir über die ungeschminkte Wahrheit mit Dr. Konrad Breit, einem echten Experten und Praktiker in Sachen Change. Freuen Sie sich auf faszinierende Einblicke, zum Beispiel, warum fast jedes Change-Projekt länger braucht als geplant, welche Rolle Unternehmenskultur und echte Beteiligung beim Wandel spielen, wie Führungskräfte Menschen wirklich mitnehmen, warum Fehler machen und Verantwortung übernehmen so wichtig sind und viele weitere praktische Tipps. Dieser Podcast gibt Ihnen neue Impulse, um Change besser zu verstehen. Bleibt dran, es wird praxisnah und inspirierend. Brand Talk. Willkommen zur zweiten Staffel von Brand Talk. Für alle, die Marke fasziniert und Marken führen. Ich bin Harald Sturm. Entdecken Sie mit mir, was Marken wirklich prägt. Denn das Verhalten einer Marke verrät ihre wahre Identität. Wenn wir da beim Fenster rausschauen, sitzen wir und schauen über das Zaubertal. Das Zaubertal ist in der Nähe von Linz und mir gegenüber ist heute der Dr. Konrad Breit. Hallo Konrad.
Grüß dich, Harald. Freut mich total.
Konrad, mich auch. Wir leben ja in Zeiten wirtschaftlicher Natur, politischer Natur. Überall ist Veränderung. Veränderung und Change. Du hast ja da ein paar Jahre am Tacho. Wie viele Jahre sind es denn?
Ja, changen tut man sich das ganze Leben. Also du meinst jetzt, ich habe 65 Jahre Change am Tacho. Gerade vor kurzem gefeiert und ja, richtig inhaltlich, fachlich beschäftige ich mich seit 35 Jahren. Zum einen akademisch-wissenschaftlich, weil ich ja auch beruflich an der JKU auch war und als Consultant seit ja, 30, 32 Jahren. Also das Thema sitzt schon recht gut, wenn man das überhaupt behaupten kann, dass ein Thema wie Change ja, als einzige Konstante im Leben gut sitzen kann. Ja.
Ich habe so überlegt, wo ich die als allererste Frage fragen könnte. Und nachdem du ja gesagt hast, dass du über 30 Jahre Praxis, 65 Jahre Lebenserfahrung hast, hast du auch schon viel gesehen in puncto Change. Was ist eigentlich der eine Fehler, die eine Perspektive, was jedes Change-Projekt, Prozess scheitern lässt? Auf was ist diese Essenz daraus, warum es nicht klappt?
Naja, Change dauert immer, das ist so, die Essenz ist, dass immer alle glauben, okay, ich kann das jetzt kognitiv im Kopf vermitteln und anweisen. Ja, Change, also Change per Anweisung, das ist der Punkt, der funktioniert einfach nicht. Ja. Du musst die Leute involvieren und die müssen Teil der Veränderung sein und ja, das Klassische, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Und da bist du aber gleichzeitig in einem Dilemma, ja, weil das natürlich Zeit dauert. Ne? Und alle wollen immer, um nochmal zurückzukommen auf deine Frage, auf die Essenzfrage, alle wollen immer Change relativ schnell machen und das ist einfach das Dilemma. Ja? Du musst dem Change auch Zeit geben.
Wie lange dauert, wenn man das jetzt sozusagen ein Fußball spielt, dauert 90 Minuten? Wie lange dauert im Change, in deiner Rückschau, im Durchschnitt?
Naja, wenn ich, das ist natürlich abhängig von der Größe der Organisation und vom Willen und von der Branche, ja. Und ob es jetzt ein Riesendruck vorhanden ist, also geht es um Restrukturierung, weil eine Krisensituation vorhanden ist, dann musst du Change natürlich schneller machen. Du kannst die Teile wegschneiden in der Organisation, die nicht mehr funktionieren und holst dann Expertenberater. Aber wenn du wirklich in die Transformation auch gehen willst, ja, wir brauchen jetzt, weiß ich nicht, selbstverantwortliche Manager, wir wollen eine Kultur, dass die auch wirklich, wir wollen eine Fehlerkultur, dass wir lernen aus Fehlern und nicht Fehler permanent irgendwo unter den Teppich kehren und so weiter, dann dauert das schon, sage jetzt ein mittelständisches Unternehmen oder ein größeres Unternehmen, dauert das schon so immer so 2 bis 3 Jahre. Also das ist so der Scope, wo man sagt, ja, auf diese Zeit muss ich das Programm, du hast das als Prozess bezeichnet, es ist tatsächlich ein Prozess, muss ich das Programm anlegen.
Ist sehr interessant, weil dort, das deckt sich auch mit meinen Erkenntnissen aus der Markenentwicklung in einem Unternehmen. Wenn ein Unternehmen zur Marke werden will, das ist ja auch ein Mindset-Thema. Und sind auch für mich, ich sage immer, rechnet man mit 3 Jahren, ist man irgendwo gut dabei, damit sich das auch in einer Organisation festigt, ankommt. Ja? Und interessant für mich sind immer so diese Parallelen mit eine Ausbildung zu einem Beruf dauert 3 Jahre, Studium 3 bis 4 Jahre. Das sind, glaube ich, so ganz logische Perspektiven in dem Sinn, dass man sich, wenn wir es einmal neu modern sagen, ablevelt.
Mhm. Ja, das sind schöne Analogien, ja, mit was die du da gebraucht hast jetzt.
Warum fällt es eigentlich einer Organisation oft so schwer, jetzt nicht per se die Veränderung hinzubekommen, sondern die Leute mitzunehmen?
Ja, das ist immer die Schlüsselfrage, ja. Also wie lege ich den Change an und wie nehme ich die Leute mit, ja? Rein durchlässige Botschaften und ich sage jetzt ohne in deine Profession da zu stark hinein zu kritisieren oder ein neuer Auftritt oder ein neues Corporate Design oder Corporate Identity, ja. Das sind so die Fassaden, die wichtig sind und ich kenne auch viele Unternehmen, ja, die kreieren sich neue Werte. Ja, oder Leitbilder. Ich nenne diese Leitbilder immer gern Unternehmensleitbilder. Ja, die wird dir bekannt sein. Ich spüre das gerade in deinem Nicken. Und wenn man glaubt, man diese schönen Fassaden und von auf Hochglanzpapier entwickelten Unternehmenswerte, dass man die nur mehr kommunizieren braucht, dann scheitert man meistens. Das heißt, Werte werden ja nur lebendig, wenn ich die Betroffenen zu Beteiligten macht. Das heißt, Werte musst du spüren, musst du erleben. Da brauchst du Feedback. Agiere ich jetzt wertekonform oder der neuen Unternehmenskultur entsprechend oder nicht? Da brauche ich Feedback und Feedback braucht Zeit. Und Management und Manager, Managerinnen glauben immer, es muss alles schnell gehen. Und gerade diese Themen gehen einfach nicht schnell. Ja,
ja, absolut. Weil du gesagt hast, so in meiner Profession, deswegen mache ich auch ja diesen Podcast, ja, es geht nicht um einen nach außen hin dargestellten Schönheitswettbewerb. Was am Papier steht, was im digitalen Raum steht, ist noch nie Kultur. Ja.
Genau.
Und wir müssen Marke in die Kultur bringen, so wie man den Change in die Kultur bringen muss, weil entweder geht, Marke tragen sich nur, wenn es innen drinnen da ist. Ja? Also es muss ein gewisses Heartbeat sein. Ja?
Heartbeat ist gut, ja.
Und ich glaube, dieses Beteiligen ist auch so, sozusagen dieses Mitnehmen, dieses Onboarding. Also wie kriegt man denn die Menschen, die also ihre Skepsis haben oder denen es einfach persönlich nicht leicht fällt, wie kriegt man die in ein gutes Onboarding?
Indem du sie, also das klingt immer so, okay, die werden jetzt überseminarisiert und übertrainiert und der Berater oder Trainer oder Coach freut sich, weil er die alle in die Workshops hat. Aber du brauchst sie wirklich nur mit ganz konkreten neuen Ideen und Projekten, ich nenne das jetzt wirklich beschäftigen. Also nun, bring sie in die Verantwortung, dass sie die neuen Dinge auch tatsächlich miterfinden dürfen. Und jetzt bin ich beim Punkt und auch Fehler machen dürfen und auch Verantwortung übernehmen dürfen. Und da bin ich wirklich auch wieder beim, nenne ich es jetzt, zweiten Dilemma, dass das Top-Management dann auf der einen Seite immer sagt, ja, wir müssen unseren Führungskräften Verantwortung übergeben, aber letztendlich tun sie sich wirklich schwer, Kontrolle und Hierarchie, ja, und Überwachung wirklich, wirklich loszulassen. Das ist ein Riesenthema. Ja. Zum einen, super Botschaft, ja, wir dezentralisieren Unternehmen, wir wollen selbstverantwortliches Management, die auch wirklich Profit-Center-Verantwortung haben, aber meistens scheitert es wirklich daran, dass die da oben dann nicht loslassen wollen. Und Vertrauen ist ein Riesenthema. Ja. Du musst wirkliches Vertrauen haben. Und das von heute auf morgen her, ja, bei hierarchisch geprägten Organisationen, ne, die alle über, ja, Zahlen, Daten, Fakten gut zu steuern sind, aber über die weichen Faktoren, das ist irgendwie in der DNA vieler Manager und Managerinnen nicht drinnen.
Wenn du dann deine Beginne zurückschaust, machen wir mal einen Replik 25 Jahre zu dem, was es jetzt ist. Ist da irgendein Unterschied?
Also vor 25 Jahren, ich habe das ein bisschen beobachtet, ist so die große Welle gewesen. Da ist es gekommen, das ist schon ein bisschen länger her, Human Relations und so weiter. Ja, wir müssen raus aus der mechanistischen Betrachtung von Organisationen. Und wir wollen wirklich flache Hierarchien und wir wollen auch, ja, dezentralisieren und so weiter. Das war so vor 25, 30 Jahren und Programme wurden aufgesetzt, Manager und Managerinnen wurden trainiert. Und es ist so eine Welle der Sozialromantik gewesen. Ich nenne das wirklich bewusst Sozialromantik, ja. Wir wollen Soft Skills entwickeln. Mitarbeiter müssen auch dementsprechend gefördert werden. Wir gehen ein bisschen raus aus dem Fordern von Mitarbeitern. Und wenn ich das heute mir so anschaue, heute gibt es wieder, und ich bin da, sehe das wirklich ein bisschen kritisch, heute gibt es wieder so ein bisschen Renaissance. Ja, zurück zur mehr Zentralisierung, mehr Kontrolle. Ja, das schwimmt uns davon. Jetzt haben wir alle entwickelt, und aber letztendlich möchten wir doch wieder mehr die, möchten wir als Top-Management, ja, oder überhaupt als Management wieder mehr die Steuerung übernehmen. Mhm. Ergänzend muss man natürlich sagen, ja, wenn es da die ganzen Generation, ja, X, Y und Z und Alpha und wie sie alle heißen, ja, das hat sich natürlich auch verändert, ja, dass die einfach ganz andere Vorstellungen von Performance und Leistung haben und dieses Thema ja nicht mehr so, ja, so ausgeprägt ist wie vor 25, 30 Jahren. Ja. Ich möchte 4 Tage in der Woche arbeiten, ich möchte einen lässigen Job haben, ich möchte mir die Zeit auch ein bisschen selber einteilen. Ja. Das sind schon Widersprüche, die heute zu managen sind. Und diesen Widersprüchen ist mein Gefühl, ich habe jetzt da keine empirischen Daten, aber das ist mein Gefühl, dass das Management einfach diese Widersprüche, dass sie konfrontiert sind mit diesen Widersprüchen und das aber nicht wirklich managen können und sie das wieder mehr mit ein bisschen mit zentralistischer Steuerung auch versuchen zu tun.
Ich habe da gerade so einen Gedanken im Kopf, wo ich mir die Frage stelle, liegt im Top-Management eine gewisse Führungsschwäche?
Ja, ich sage jetzt ganz salopp drauf, Gott sei Dank. Ne? Sonst würde mein Geschäft nicht so gut gehen. Ja, das ist, Führung wird oft mit Management verwechselt. Ne? Managen durch Sachen, führen durch Menschen. Und die Führung von Menschen hat halt ein bisschen eine höhere Komplexität, weil du hast das mit Menschen zu tun. Du kannst das nicht monokausal, wenn du das machst, dann macht der Mitarbeiter das. Und dann sind Zusammenhänge, gerade über die Gruppendynamik, die ich gerne Gruppendynamit nenne, ja, oft wirklich schwer zu steuern sind. Und das ist so eine natürliche Fähigkeit, ja, die ist wirklich oft, die geht oft ab. Ich mache das mit meinen Studenten, ich tue ja das nach wie vor, dass ich als externer Lektor an der Fachhochschule Oberösterreich das Thema Change und Leadership unterrichte, dass ich ihnen das immer wieder wirklich bewusst mache. Aber die sind alle sehr, sehr sachlich, rational, grundsätzlich über die didaktischen Methoden des Lernens, also Stoff reinstopfen und dann bei einer Prüfung reproduzieren und all diese Social Skills, sie werden mehr und ich sage auch, dass Fachhochschulen da schon ein bisschen innovativer sind und auch so konzipiert wurden, als der eher noch mehr wissenschaftlich angehauchte Unibetrieb. Es wird mehr, aber es ist immer noch viel zu wenig. Weil Führen ist ja letztendlich auch eine ganz starke sozial-kommunikative Kompetenz. Und da kannst du noch so viel lässige Wörter, die so ja, aus dem Angloamerikanischen kommen, wie Empowerment. Ja. Und Empowerment schreiben sie sich wirklich an. Ja, Gott, das ist es nicht auf die Eingangstüren und lässig visualisieren, im Eingangsbereich schreiben, aber das Empowerment wird immer wieder strapaziert, aber es wird viel zu wenig gelebt.
Ich habe manchmal so den Eindruck, wir sind zwar beim Erfinden vieler Maschallen aktuell oder in den letzten 10, 15 Jahren sehr exzellent, sie mit Leben zu erfüllen, haben wir riesengroße Mankos. Menschen führen hat einfach auch was mit einer gewissen Vorbildwirkung zu tun.
Das ist es schlechthin. Das ist so, ich meine, das klingt oft so ein bisschen banal. Ne?
Das wirst du also nicht auf einer Universität oder auf einer FH lernen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich ins mittlere Management gekommen bin, dort mit knapp 30, da beschäftigst du Führungsbuch, da Ausbildungen hier. Mhm. Und also ich für mich, ne? So ein Buchtipp am Rande, vielleicht sagt dir das ja was. Als ich dann auf ein kleines Büchlein gestoßen bin von Anselm Grün, Menschen führen, Leben wecken. Mhm. Auf einmal habe ich ein bisschen das verstanden, auf was das da dann eigentlich ein bisschen drauf ankommt. Weil ja. War ja gerade selber mal sozusagen aus der geführt werden Rolle hin zu einem Menschenversteher. Und da eins uns ja was ich auf deiner Webseite ja gelesen habe, ich habe mir zu dieser Zeit dann für mich als Essenz eigentlich entdeckt, ich kann nur stärken. Ich kann nicht das machen wie in der Schule, mich auf Fehler konzentrieren.
Genau, da sind wir alle ein bisschen natürlich, wurden wir verbogen und wurden so sozialisiert, ja. Und das liegt natürlich, du hast 100% recht, ja. Führen ist, ja, das ist eine, Das ist eine Fähigkeit, ja, die kannst du an Universitäten nicht lernen. Ja. Deswegen habe ich auch geschmunzelt, wie du mich gefragt hast, ob die unsere Führungskräfte in der Wirtschaft und so weiter, ob die wirklich Defizite haben in der Führung. Ja, ich schmunzle, weil das Geschäft einfach super läuft. Ne, die ganzen Führungskräfteentwicklungsprogramme, die man jetzt dann eigentlich ja viel zu spät in der Erwachsenenbildung dann auf einmal braucht. Ja, weil das, ja. Und es muss aber, das möchte ich schon noch ergänzen, auch, es muss nicht jeder führen. Ja. Mhm. Expertenkarrieren sind leider noch viel zu rar in Unternehmen. Ja, und ich habe sehr viele Führungskräfteprogramme auch gemacht, die eingebettet waren in Change-Programme, wo mir die Auftraggeber haben gesagt, bitte bringen Sie unseren Nachwuchskräften Führung bei. Ja. Und ich sage immer, wollen ist können. Ja, und du musst sie einmal damit konfrontieren, diese jungen Nachwuchskräfte oder Talente, ja, was hinter Führung sich wirklich verbirgt. Und das glaubt ja immer jeder, das ist cool und dann steige ich auf in der Hierarchie und habe eine Positionsmacht und einen Status und Ansehen und ein bisschen mehr Geld verdiene ich auch. Und ich konfrontiere diese jungen Talente dann immer mit dem, was sich wirklich in der Führung verbindet. Ja, du wirst nicht mehr immer geliebt und du musst es aushalten. Ja, das klingt jetzt ein bisschen, ja. Oder wie steuere ich Nähe, Distanz, ja, zu meinen ehemaligen Kumpels noch dazu, weil das ist ganz eine starke Herausforderung, ja, vom Kollegen zur Führungskraft zu mutieren. Also diese Dinge, die musst du können und wollen. Und das ist sehr viel emotionale Kompetenz und Intelligenz, die du brauchst und keine klassische Intelligenz. Das kannst du nicht im Kopf, ja, steuern und tun und dir eine Checkliste überlegen, wie führe ich jetzt.
Ja, das ist so. Ich kann mich noch gut an meine Zeit erinnern, nämlich vom Kollegen zur Führungskraft zu werden. Ja, ist ein eigenes Spiel eigentlich, ist ein eigenes Match, was man da führen muss. Ne? Und in Wahrheit ist es eh so ein eigenes Battle gegen sich selbst, ja. Mhm. Also das ist eigentlich gar nicht gegen den anderen. Ich habe für mich mal verstanden, dass mir, also das Führen, ich habe es dann für mich einmal als innerliche Geschichte anders bezeichnet. Ich sagte, ich muss diese Beziehungen besser managen. Ich habe für mich den Spieß einmal umgedreht und habe gesagt, in meinem Team, wo es um Vertrieb und Marketing gegangen ist, ich will, dass jeder super erfolgreich ist, ja. Das hat mir ein bisschen sozusagen mich in die Rolle des Unterstützers gegeben. Mhm. Ja. Mhm. Und also sozusagen, wir müssen das gemeinsam schaffen, aber den Weg musst du gehen.
Ja. Ja, ja.
Also ich bin da, dass ich dich kontrolliere, ich bin da, dass ich mir unangenehm bin. Ja. Mhm. Es ist ein bisschen ein Bootcamp, aber das ist leider Gottes auch mein Job. Ja. Ja. Aber das ist das, was du gerade versucht hast zu schildern, dass man dieser Bad Guy auch. Das ist okay, ist ein bisschen ein Bad Guy zu sein. Ja,
ja.
Aber das ist ja wie in diesem Change. Ich frage mich immer, ist es nicht in einem Unternehmen manchmal zielführender, zu schauen, mit welchen Menschen ich überhaupt Change erreichen kann, die onboarde? Das ist nur so eine Idee. Ja? Die das schon mehr vorleben und durch dieses Vorleben, dass andere in der Organisation, die mit Change nicht so leicht können, eher anboarden können. Also sozusagen sukzessive, es geht ja um Entry Points. Ja? Also Menschen sind einfach nicht für einen Change geeignet. Punkt.
Genau. Ich habe da so ein Modell, ja, das ist jetzt einfach über Erfahrung einfach auch zustande gekommen, weil du gerade das Thema ansprichst. Es gibt immer drei Zielgruppen, ja, die verteilen sich Drittel, Drittel, Drittel. Ein Drittel Promotoren, die schreien sofort auf, mal super, endlich tut sie was bei uns in der Firma, wir verändern uns. Mhm. Ja, und dann gibt es in der Mitte die Ambivalenten, die, auch ein Drittel, und die schauen einmal, na, schauen wir mal, ob sie es wirklich ernst meinen, die da oben mit den Veränderungsbotschaften. Und dann gibt es ein drittes Drittel, das sind die Detraktoren. Ja, nennt es Detraktoren, du kennst es vielleicht von Net Promoter Score, dieses Wording, ja. Die sagen, ja, zu was, und es läuft eh alles, und warum bleiben wir nicht in der Komfortzone, und ich brauche meine Routineprozesse, und ich weiß, was ich zum Tun habe, und es wird eh nichts mit dem Change. Und das Interessante ist, ja, dass die Ambivalenten, die in der Mitte, die Promotoren wahnsinnig genau beobachten, im Sinn von Vorbildmanagement, und da komme ich zu deinem Thema wieder zurück, Vorbild sein, und damit wird Change auch wirklich wirksam. Die Ambivalenten beobachten die Promotoren, und wenn die das wirklich ernst nehmen und authentisch auch vorleben, das Neue und die Veränderung, dann bewegen sich die Ambivalenten auch weiter. Und jetzt das dritte Phänomen, was passiert ist, oder das zweite, Entschuldigung, ist, dass die Detraktoren die Ambivalenten beobachten, weil die wissen ganz genau, die Detraktoren, die Ambivalenten sind die Kritischen. Die bewegen sich nur, wenn es ernst gemeint ist. Mhm. Und wenn sich die Ambivalenten bewegen, beginnen auch die Detraktoren sich zu bewegen.
Also das heißt, wenn die das Gefühl haben, we are lost, oder sozusagen, ich muss jetzt, so intrinsisches Gefühl, wenn wir jetzt nicht anborden, dann...
Ja, dann verlieren wir, dann
verlieren wir was. Ja, dann verlieren die Sicherheit, die ich geglaubt habe zu haben. Ja.
Verpassen wir einen Zug.
Wenn
die da sogar dabei sind. Aber bitte nicht so naiv sein, es werden nicht alle mitgehen. Ja. Das muss man einfach, ja. Meine Erfahrung ist, dass 5-10% nicht mitgehen wollen oder nicht können. Man muss auch das Können respektieren und gib ihnen einen Job, wo sie Dienst nach Vorschrift machen. Ja, das ist so.
Du sprichst ja auch in deiner Arbeit davon, von innerer Arbeit als Voraussetzung für Transformation. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Naja, der Change beginnt, wir haben es am Anfang auch schon angesprochen, beziehungsweise du hast es angesprochen, du kannst Veränderung nur bewirken, wenn du dich selber auch veränderst. Das heißt, du musst selber mal in die Selbstreflexion gehen. Das ist eigentlich der Schlüssel. Und damals hat es ja das Buch gegeben vom Goleman, hat er geheißen, emotionale Intelligenz. Letztendlich ist ja da nicht viel mehr dahinter, als wirklich auch kontinuierlich und professionell auch in eine Selbstreflexion zu gehen. Schau doch selber in dich hinein. Ja, wo sind deine Stärken, die du stärken kannst? Wo sind deine Widerstände? Du, ja, hinterfrag dich und geh auch in so eine Selbst, nennen wir es Hypnose oder Meditation, und schau in dich hinein und erspür mal, wo kannst du denn wirklich authentisch, es geht immer das Wichtigste, wir haben heute schon viel gesprochen, es ist vieles sehr, sehr wichtig, aber eins der wichtigsten Dinge ist Authentizität, ja, wo kannst du wirklich die Veränderung glaubwürdig und authentisch vorleben, und da bin ich so in dieser Selbst, Beobachtung und Achtsamkeit und diese Themen, die mögen für einige ein bisschen spirituell klingen, aber ja, ich halte das für total notwendig.
Ich denke, ja, also ich glaube, das, was du ja meinst, also es geht um das Echte. Ja? Mhm. Wie, oder hast du irgendwelche praktischen Einordnungen, die wir, wie merkt wer das, wer echt ist?
Wie es jemand merkt, ja, sich immer wieder dann auch zurücknehmen und so Timeout geben und so einen Tag einmal, ich sage so ein Management-Alltag-Revue passieren lassen, also verschiedene Situationen, sich selber einen Spiegel vorhalten, ja, oder sich von Leuten, die man wirklich kennt, oder das externe Coaching ist ja, hat ja auch extrem zugenommen die letzten Jahrzehnte, oder du hast einen externen Coach, der da auch einen Spiegel vorhält. Wenn du es nicht kannst, das dann selber vorhalten kannst und lass den Tag Revue passieren, ja, geh die Situationen noch einmal durch und verankert das Neue, ja, oder das, was du sagst, das sollte mir nicht mehr passieren, und das ist gezieltes Üben und auch gezieltes, ja, Reflektieren. Das ist immer noch das Einfachste. Ja.
Jetzt ist aber das nicht, was Menschen so per se so gerne lieben.
Nein.
Beziehungsweise unser Gehirn ja auch nicht gerne liebt. Ja. Aber wie bringt man sie denn in bessere Conditions? Gibt es irgendwelche Rituale, die du empfiehlst? Oder?
Also ich muss selber wieder schmunzeln, ja, nenne mich Change Consultant, tue mir aber selber auch sehr schwer mit Change. Ja. So, da gibt es ein Buch, jetzt ist mir gerade eingefallen, Change mich am Arsch, eine Buchempfehlung auch für die Zuhörer vielleicht. Das ist wirklich interessant, ja, da wird auch schon sehr, sehr kritisch und ja, suffisant auch die beschrieben, wie die ganzen Change-Programme eigentlich laufen oder wie sie nicht laufen sollten. Aber sich selber immer wieder, ja, rausnehmen, ja. Wenn ich habe sehr viele Analogien, die ich mache über den Sport, ne? Wenn ich Radfahren gehe, dann versuche ich nicht wieder mit Hochleistung Rad zu fahren, mache ich auch gern, sondern ich fahre nach innen. Ich fahre mal langsam dahin und lange und langsam und komme in einen Flow und in einen Trott, wo halt dann die Dinge dann, das Neue Platz bekommt, auf einmal die neuen Gedanken Platz bekommen und das Alte weg, über die Reflexion und so weiter, das Alte dann weggeschickt wird. Und so sollte jeder, glaube ich, sich seine Auszeiten und selbst Hygienezeiten. Und wenn wir jetzt auf das Thema hören, Social Media und so weiter auch noch kommen, da wird es natürlich, ja, ich glaube, sollte jeder mal wirklich schauen, wie viel durchschnittlich am Handy, ja, oder man am Computer sitzt und über die Algorithmen dann auch schon sehr, sehr stark auch fremd gesteuert wird und auch manipuliert wird. Aber das ist ein eigenes Thema jetzt. Ich glaube, wenn wir das auch noch angehen, das wird eine never ending Story.
Das könnte länger dauern. Ich denke, ja, zu diesem Thema, was wir in der aktuellen Zeit oder auch mit diesem medialen Umfeld, das wir haben, mit diesen unendlichen vielen Screen Times, ja, was da über den Tag alles zusammenkommt. Also ich glaube, ich kann das nur von meiner eigenen Seite aus sagen, bei mir persönlich klappt das nur mit Stille. Stille. Ich muss einmal zuerst da oben Stille kriegen. Aber wenn ich konzeptiv was arbeite, ja, wenn ich mir in der Markenentwicklung was überlegen muss, wenn ich mir konzeptiv was überlegen muss, ich brauche Stille. Ich frage mich ja immer, wieso haben wir so viel Angst? Oder sozusagen, ich glaube nicht, dass es Angst ist per se, so klassische Angst.
Ich verstehe das ganz gut, also diese Stille. Ja, weil ist sogar ein Luxus heutzutage, dass du dir Zeit für dich alleine schaffst. Ne? Kinder, Umwelt, Management immer on tour und so weiter gefordert. Aber bin ich 100% bei dir. Ja. Schaff dir die Räume, wo du auch die alleine sein kannst einmal und für dich einmal nachdenken kannst. Und Stille einkehren lässt, weil genau dort auch wieder Neues entstehen kann.
Ich glaube nur, dass in der Stille das tatsächlich passiert. Und dort, ich glaube, dass das wie in einem Wasser, also nicht, ich lebe neben dem Inn, ja. Es ist wie wenn ja Wasser immer aufgewirbelt ist, ja, weil es in Bewegung ist. Und in Bewegung ist, ich sehe doch erst runter, wenn sich das setzt, ja, und still wird.
Super Metapher, gefällt mir total gut.
Ja. Ich sehe sonst ja nie hin. Mhm. Ja. Und ich frage mich nur, warum man oft im Management so Angst hat, dass das etwas Gutes ist. Mhm. Vielleicht machen wir es gerade nicht beliebt bei dem einen oder anderen Hörer, aber ich habe zum Beispiel einmal mit meinem Team damals in den Medienunternehmungen, ja, Dinge gemacht, wo wir weniger getan haben. Also sozusagen, wir haben eine Meditation des langsamen Entgegengehens gemacht. Ich habe das für mich einmal selbst einmal praktiziert. Ja. Wie langsam kann ich gehen? Aber immer in Bewegung zu bleiben.
Ja.
Also das ist so, weil du dann ganz anders konzentriert bist.
Komplett. Das sind schöne Übungen, absolut. Ja, raus aus der Taktung, ne, weil die aus der schnellen Taktung, und wir verstehen es alles, Management ist wirklich gefordert heute, also mit diesen Umweltdynamiken, die Komplexität, ja, alles irgendwie gleichzeitig zu machen, Gesetze verändern sich, Technologien werden entwickelt, KI übernimmt, scheinbar immer mehr, das wäre auch ein eigenes Thema, das Thema KI, ja, also da würde ich mich gar nicht entmündigen lassen, aber da muss man wirklich gut hinschauen, also raus aus der Taktung, ja, und Luxus, Zeit, Beziehung, Freunde pflegen, also das ist schon, da ist schon gewaltig viel dahinter. Ja.
Also für mich ist der ganze, vielleicht weil ich auch am Land noch lebe und da aufgewachsen bin, ich glaube nur eins, ja. Wenn ich was Neues machen soll, dann muss ich mal was weglassen. Also ich muss jetzt erst einmal Raum schaffen.
Loslassen.
Das machen wir nicht mehr. Ja. Also ich entrümple, ne? Wegschmeißen. Ja. Sonst wird ja nie was. Und dann kann ich mir erst einmal anfangen, mit was Neuem zu beschäftigen. Mhm. Also, weil das habe ich von eher diesen spirituellen Lehrern gelernt. Ja. Also man muss Leere schaffen, damit man wieder was reingießen kann.
Genau.
Weil wenn der Topf voll ist, ist er voll, da geht ja nichts rein.
Ja, klar. Redmond Malik hat schon gesagt, eine der zentralen Führungsaufgaben ist systematische Müllentsorgung. So nennt das. Das ist eine zentrale Führungsaufgabe von sieben, glaube ich, hat er sieben zentrale Führungsaufgaben. Und das hat schon was. Und da gibt es schon Angst, vielleicht zum Thema Angst noch auch. Manager und Managerinnen haben es wirklich oft auch Angst, den Mitarbeitern auch wirklich, ja, was wegzunehmen. Ne? Das Wegnehmen und damit, oder wenn Doppelgleisigkeiten sind, Redundanzen sind, Dinge werden gemacht, weil sie immer so gemacht worden sind, aber eigentlich macht es die Abteilung und die andere macht es auch. Also das auch wirklich, ja, dementsprechend, ja, in einer Change-Kommunikation oder im Führungsgespräch auch zu vermitteln, ja, wird oft als Herausforderung gesehen von vielen Führungskräften.
Ich habe dazu einen Hinweis. Ich glaube, das war 2 Folgen vor dieser jetzigen Folge mit 2 Professoren von der FH in Bern in der Schweiz, wo die haben ein Buch rausgebracht über Führungsmodelle. Da gibt es eine Podcast-Folge dazu. Und auch das Buch ist sehr zu empfehlen. Das steht eh in den Shownotes drinnen. Ich glaube, es sind so an die knapp 100 Führungsmodelle mit Beschreibung, wo das wirklich auch super cool ist. Ja. Ich baue diese Dinge deswegen bei mir in einen Podcast über Marke ein, weil inneren Dinge nicht stimmen. Mhm. Ja.
Genau, die Substanz. Ne?
Ja, also wenn jeder Marke anders sieht dann ja. und anders wahrnimmt und anders beurteilt und anders darüber entscheidet, wird jede Marke nie stark.
Richtig.
Das geht nicht. Ja? Wir brauchen ein gemeinsames Denken. Und da sind wir dann auch sozusagen bei so einem Punkt, mit dem ich bei dir abschließend noch drauf eingehen will. Also eigentlich sind es 2 Werte und Visionen. Inwieweit ist eine Vision sozusagen von, okay, ich habe einen Change, heißt ja nicht nur, ich verändere mich zwecks der Veränderung, ja. Sondern, also ich glaube, als alter Sportler, und wir kennen uns ja aus dem Sport, ich habe zwar gegen die im Tennis nie gewonnen.
Ja, so oft haben wir auch nicht gespielt.
So oft haben wir auch nicht gespielt, ja.
Nicht 2-mal Glück gehabt, wahrscheinlich.
Vielleicht echt. Ja. Aber als Sportler habe ich gelernt, ich brauche eine gewisse Zielvorstellungserreichung, ja, die ich spüre, nicht nur irgendwie so dubios sehe. Mhm. Wie weit spielt in einem Change eine Vision eine Rolle?
Ja, da möchte ich schon, danke, dass du mir das noch fragst. Ich finde es total wichtig, eine Veränderungsvision zu haben. Ne? Und ich möchte aber Vision noch kurz auch definieren, weil das oft so inflationär verwendet wird. Jeder soll halt schon eine Vision haben und jedes Unternehmen, und es wird super visualisiert, aufgehängt und steht auf der Website. Eine Vision ist näher beim Traum als bei einem Ziel. Ein Ziel ist schon messbar und so weiter, und 5-Jahres-Ziele, 3-Jahres-Ziele, Business-Ziele und so weiter, kannst du auch formulieren. Eine Vision ist näher beim Traum. Und der Traum ist einer von 3 Zugängen ins Unterbewusstsein. Mhm. Ja, das hat der Freud schon mit der Traumanalyse und so weiter gesagt. Das heißt, wenn du wirklich eine Vision hast, dann triffst du unbewusst die richtigen Entscheidungen und triffst die richtigen Leute, schlägst die richtigen Bücher auf und triffst auch vielleicht die richtigen Finanziers, um die Vision zu verwirklichen. Persönliche Vision. Und dann entwickelst du Ziele, und das wollte ich unbedingt noch sagen, Harry, es muss Freude machen. Ne? Die Freude ist so wichtig, einfach eine Vision zu haben. Die muss natürlich einigermaßen auch eine persönliche Vision mit der unternehmerischen Vision, ja, sich überdecken, ja. Beim Unternehmer ist es einfach, der hat seine unternehmerische Vision, die ist gleichzeitig die persönliche Vision. Aber ich bin überzeugt davon, das kann jede Führungskraft, jede Mitarbeiterin kann auch ihre persönliche Vision auch in einem Unternehmen so weit, ja, in Überdeckung bringen. Nie 100%, das geht gar nicht, ja, das ist ja keine Inhaberin. Aber wenn dir das gelingt und das Freude macht, ist das die größte Energie, die du für dich auch kreieren kannst und anwenden kannst.
Ich glaube, das braucht absolut Anschlussfähigkeit, ja, weil ich habe als Mitarbeiter in Unternehmungen, wie ich noch nicht selbstständig war, immer merkt, wenn das nicht anschlussfähig ist, dann führe ich mich nicht wohl. Also da, wenn mich ich nicht wohlfühle, habe ich aber nie mehr volle Leistungsbereitschaft. Nämlich weil, stinkt mir irgendwas an, so ganz trivial gesagt. Ja. Also da performe ich nicht so. Und deswegen glaube ich, es ist wahnsinnig wichtig, dass man das in Einklang bringt. Weil letztendlich ist jeder mit im Boot.
Genau.
Und vor allem auch, da bin ich beim Thema Marke, es muss jeder das Gleiche über die Marke denken können, damit wir Markenentscheidungen,
diskutieren und Entscheidungen treffen und nicht Entscheidungen, wie ich das persönlich sehe.
Genau, und markenkonform und automatisch markenkonform auch dementsprechend handelt. Ja. Das geht ja runter, wie antworte ich am Telefon, ne, wenn ich abhebe, oder wie behandle ich einen Kunden. Das muss automatisiert kommen. Sonst ist das alles künstlich aufgesetzt, muss ich jetzt mal überlegen, ja, wie.
Ne. Ja, wenn ich nicht andocke, habe ich auch mit einer Marke nichts zu tun. Also da bin ich wie ein Fremdkörper drin. Ja. Und das, glaube ich, weiß auch jeder, wenn jetzt irgendwas einmal gekauft hat, weil er gesagt hat, hey, es ist so interessant, wenn man es dann trägt, ja, und dann ist es doch nicht so. Oder wenn man es. Also, aber die Dinge, die wirklich zu einem passen, die passen dann auch wirklich zu einem. Ja. Ja. Und das fühlt sich dann auch anders an. Mhm. Und ich glaube, da sind wir schon bei diesem Thema auch dieser Werte und so weiter, ja. Und auch sozusagen weg von dieser, gibt es auch eine Podcast-Folge, ich glaube, das ist Folge Nummer 12 oder so, die beschäftigt sich mit Produktökonomie versus Identitätsökonomie, mhm, um auf die Werte jetzt noch einmal zu kommen. Ja. Also wenn wir jetzt schon mit einer Generation Z und dann kommt die Alpha, ja, meine persönliche Meinung ist, seitdem wir diese Generationen diskutieren wir viel zu viel drumherum. Mhm. Ja. Also das ist, weil ich glaube, ich als Kind der 70er habe auch schon immer sozusagen das mit dieser Identität gehabt, dass ich wo an Bord sein muss, ja, dass ich wo dabei sein muss. Mhm. Ja. Wieso hat mich Privatradio in Österreich fasziniert? Weil ich so ein Pionier-Gen in mir drinnen habe. Mhm. Mhm. Ja, und das hat mich getrieben. Ja, und das hat natürlich auch den Sender getrieben. Mhm. Ja. Und das war für 5 Jahre super und beim 6. und 7. Jahr ist das ein bisschen sozusagen in Alltagsroutine ausgeglitten und bei mir innerlich auch. Ja? Ja. Also das ist sowas. Und die Frage ist, wer kann da mit? Und ich glaube, wir müssen da einfach diese Werte nicht nur auf dem Plakat oder auf der Website oder wie du zuerst gesagt, die Vision auf der Webseite, die bringt gar nichts. Mhm. Wir brauchen Rahmenprogramme, Formate, damit wer einsteigen kann.
Genau, genau.
Also mir geht es immer um dieses Onboarding. Wir müssen es verständlich machen, ja? Erlebbar machen. Ja. Weil Erlebnisse schaffen Ergebnisse. Mhm. Ja, also die Experience macht es. Ja?
Und das aber auch, ich möchte nur ergänzen, Harry, auch pragmatisch sehen, es gibt unterschiedliche Menschen, unterschiedlich, man kann nicht von jedem sofort erwarten, er steigt schnell ein und ist auf dem Niveau und so weiter. Und
aber der Zug fährt eh länger, wie du gesagt hast, das war 3 Jahre, da kann man eh nach 2,5 Jahren auch anborden. Ja. Ja,
soll da jetzt nicht rüberkommen, ne, dass wir jetzt Promotoren von jeder muss eine Vision haben und was je und sie die mit dem Unternehmen kompatibel sein oder anschlussfähig sein. Ja, natürlich, mit die Kraft von Vision möchte ich noch einmal betonen, aber wir müssen es auch ganz pragmatisch sehen. Es gibt super Mitarbeiterinnen, die machen ihren Job Tag für Tag.
Ja. Wie ein Uhrwerk.
Wie ein Uhrwerk. Absolut.
Und das kann massiv aber auch, wichtig.
Und sie gehen aber nicht jetzt großartig in einen visionären Prozess, sondern sie sind committed, sie sind loyal und machen ihren Job. Aber ich glaube, das haben wir.
Das haben ohne dem läuft gar nichts. Ja. Also, aber man muss denen auch eine Möglichkeit geben, damit die da gut anborden können. Also sozusagen, es verändert sich ein bisschen was, ja. Aber vielleicht gar nicht so viel, als wie man denkt.
Genau.
Das ist vielleicht der Schritt gar nicht so groß, wie er tatsächlich ist.
Und kleine Schritte, aber zumindest Schritte, Leute mobilisieren und ihnen auch so ein bisschen den Geschmack und die Freude von Veränderung, von Lernen auch vermitteln.
Ein bisschen armes Göll, weißt du, das wird die guten Restaurants geben dir den Gruß aus der Küche. Ne? Also sozusagen, das probier mal. Ja? Ja. Und über dieses Probieren, es einfach zu schmecken, zu erfahren, und kann man das, ich glaube 90% oder du hast gesagt 95% gehen ich mit. Aber manchmal brauchen wir ein bisschen Zeit, ja. Und das ist ja auch gut so.
Ja.
Ich möchte nur auf ein bisschen sozusagen, weil uns das ja wirtschaftlich im Dachraum und in Europa ja sehr beschäftigt, nur die letzten 5 Minuten ein bisschen darüber sprechen. Wir in Europa und Veränderung und Transformation. Mhm. Können wir es überhaupt noch? Eine kurze Bitte in eigener Sache und gleichzeitig ein Mehrwert für Sie. In jeder Episode steckt viel Zeit, Aufmerksamkeit und Herzblut. Deshalb 2 kleine Klicks, die Großes bewirken. Abonnieren Sie diesen Podcast auf der Plattform, auf der Sie ihn gerade hören und teilen Sie diese Folge mit einer einzigen Person, wo Sie wissen, dass sie davon profitieren wird. Für Sie ist es ein minimaler Aufwand und zugleich eine wertvolle Unterstützung für diese Arbeit.
Vielen Dank dafür. Und jetzt das Finale dieser Episode. Wir in Europa und Veränderung und Transformation. Können wir es überhaupt noch?
Wir Europäer sind so heterogen, dass das irre ist. Also es ist ein bisschen traurig, und ohne da jetzt große geopolitische Diskussionen anzusteuern. Der Europa ist so ein lässiges, vielfältiges, substanziell reiches, historisches, ich nenne das jetzt Gefüge. Ja. Und gerade die Heterogenität, der Wert der Heterogenität ist so hoch. Das Problem, ich sage es jetzt wirklich ganz einfach, ist, dass eine gewaltige Homogenisierung versucht wird, stattzufinden über Bürokratie, über Gesetze und auch Mindset und so weiter. Ne? Das Moralisieren, wie wir zu denken haben, es ist wurscht, was du für Themen nimmst. Du kannst, ich sage immer, es sind die drei großen K. Krieg, da ist am meisten Geld drinnen, dann auch Krankheit. Und das Thema Klima, also da wird einfach homogenisiert und drüber gefahren und moralisiert. Und das zerstört wirklich Eigenmotivation, auch eigene Souveränität. Ich rede jetzt nicht von nationalen Souveränitäten, sondern es zerstört eigene Souveränität. Weil wenn zu viele Freiheiten und zu viele Souveränitäten, Individuen und individuelle Freiheit vorhanden ist, das kannst du nicht steuern. Nicht wirklich. Und deswegen meinte ich vor circa 20 Minuten, wie ich zu dir gesagt habe, es gibt wieder so Renaissance von einem zentralistischen Welt- und Führungsbild. Politisch. Und das Problem ist, dass das jetzt auch runtergebrochen wird auf die Unternehmungen und weil die selber dann auch in den Fängen sind und sich an alle möglichen Gesetze und Dinge halten müssen. Und das sickert dann natürlich auch in die jeweilige Organisationskultur hinein. Das ist sowas, was mir ein bisschen, aber das ist ein Riesenthema, das ist jetzt so einfach zu beleuchten oder mit ein paar Minuten, das ist nicht so ohne. Vielleicht machen wir dazu einen eigenen Podcast.
Ich glaube, da braucht es einen ganz eigenen Podcast, aber den wird es wahrscheinlich auch schon geben, wo darüber über solche Dinge gesprochen, diskutiert und philosophiert wird. Haben wir irgendwas vergessen, was wir nicht angesprochen haben?
Ich möchte noch einmal betonen, abschließend Veränderung ist kein natürliches Talent von Menschen. Und auch mir fällt es oft schwer, so jetzt noch in große Veränderungsprozesse persönlich auch zu gehen, weil Komfort hat schon was. Und mein Abschlussstatement dazu ist, immer seid ihr immer bewusst, Veränderung braucht auch Stabilität. Also Stabilität, sei es in Geschäftsprozessen, Routine, wo du dich verlassen kannst. Und das Thema Veränderung kannst du dazu nehmen. Und Stabilität heißt aber auch natürlich ein bisschen was loslassen und wegtun, damit frei oder Energie für Veränderung entsteht. Und Veränderung muss Freude machen.
Dann hoffen wir, dass Sie, liebe Zuhörer, Sie, liebe Zuhörerin, bis jetzt eine Freude mit unserem Gespräch gehabt haben. Ich verlinke an Konrad seine Kontaktdaten, wenn Sie einen professionellen Begleiter brauchen, Fragen dazu haben, in meinen Shownotes. Lieber Konrad, ich sage wahnsinnig herzlichen Dank zu dir. Freut mich, dass ich bei dir da in Linz bin und das jetzt aufnehme. Danke, dass du mein Gast warst.
Ja, es war einfach ein cooler Dialog mit dir. Danke auch.
Danke. Danke fürs Dranbleiben. Danke, dass Sie dabei waren. Abonnieren Sie meinen Kanal und wie immer wünsche ich Ihnen nur eines. Bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Mal. Das war Brand Talk, der Podcast über Unternehmensidentität und Corporate Branding. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Abonnieren Sie jetzt Brand Talk und denken Sie daran, eine klare Unternehmensidentität ist der Schlüssel für eine kraftvolle Marke. Mehr Infos finden Sie auf brandtalk.at. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Ihr Harald Stürmer.